Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina,
und wir begrüßen euch aus unserem Podcaststudio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Liebe Lisa, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr. Wir beide dürfen heute über das Thema Energy Sharing sprechen. Aber bevor wir richtig loslegen, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen. Wir beide arbeiten ja beide bei der Deutschen Energieagentur, deswegen kennen wir uns schon. Aber stell dich doch kurz vor für die Hörerinnen und Hörer und erzähl kurz, was du machst, auch bei der DENA, wie du da hingekommen bist und was so deine Themenschwerpunkte sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Genau, ich arbeite bei der DENA, inzwischen im Team Erneuerbare Energien, insgesamt seit ungefähr 3 Jahren bei der DENA. Und im Team Erneuerbare Energien befassen wir uns so mit allen möglichen Fragen rund um den Ausbau von PV und Wind. Und ich habe mich zuletzt ganz konkret sehr viel mit Fragen zu europäischen Produktionskapazitäten für PV-Anlagen und Windenergieanlagen beschäftigt. Und so mein zweiter großer Themenblock sind dezentrale Versorgungskonzepte, also sowas wie Mieterstrom, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung und eben auch Energy Sharing. Genau, vielleicht noch ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Politikwissenschaftlerin und insofern denke ich sehr gerne über Regulatorik nach. Also was gibt der regulatorische Rahmen eigentlich vor? Welche Spielräume werden hier gelassen? Was ist auch überhaupt möglich innerhalb dieses Rahmens umzusetzen? Und wo wären vielleicht auch Änderungen, um eben ein bisschen ein anderes Ergebnis zu erzielen, sinnvoll? Und was wäre in Bezug auf Änderungen gerade überhaupt so politisch umsetzbar? Also solche Fragen interessieren mich in Bezug auf diese Themenschwerpunkte, die ich vorhin genannt habe, dann immer besonders.
Super, richtig spannend. Dann haben wir auf jeden Fall die richtige Expertin hier heute. Ich freue mich schon sehr. Bevor wir jetzt thematisch so richtig einsteigen, haben wir noch so eine kleine Lockerungsübung beziehungsweise unser kleines Either-Or-Format. Da stelle ich dir 3 ganz kurze Fragen. Einfach nur so zum Kennenlernen. Du beantwortest einfach aus dem Bauch heraus. Podcast oder Musik hören auf dem Weg zur Arbeit?
Musik hören auf dem Weg zur Arbeit.
Das nächste Mal aber dann unseren Podcast natürlich. In Berlin fährst du lieber Fahrrad oder lieber Öffis?
Ich würde gerne Fahrrad sagen.
Aber bei diesem
Wetter.
Aber leider,
ja, es sind echt oft bei schlechtem Wetter dann leider doch immer die Öffis. Ja. Ja.
Kann ich absolut verstehen. Ich bin dann auch doch immer die, die in der U- und S-Bahn sitzt. So, letzte Frage. Bist du eher der Spieleabend-Typ oder der Karaoke-Typ?
Ganz klar Karaoke.
Cool.
Hasse Spieleabende.
Ja gut, okay. Ja, ich wüsste gar nicht, wofür ich mich entscheiden würde. Ich glaube, ich wäre tatsächlich eher Spieleabendtyp, aber es ist vielleicht auch ein bisschen, ja, eine kleine Verfassungsfrage. So, jetzt starten wir inhaltlich rein. Energy Sharing ist unser Thema, das haben wir gerade schon gesagt. Dazu möchte ich noch kurz sagen, dass wir in der letzten Folge mit unseren Studis aus dem Auslandsstipendium gesprochen hatten. Und die haben sich auch mit dem Thema Energy Sharing beschäftigt. Hauptsächlich mit den Themen und der Regulatorik im Ausland. In deren Fall in Spanien und England. Heute möchten wir das Thema nochmal vertiefen, was eigentlich in Deutschland diesbezüglich passiert. Wo sind wir da? Wie ist so der Status quo? Und wie definieren wir das hier eigentlich? Und damit würde ich auch mal gerne starten, dass du einmal so aus unserer DENA-Perspektive und natürlich auch mit deinem Wissensstand und deiner Expertise nochmal kurz definierst, was ist Energy Sharing und wie lässt sich dieser Begriff auch abgrenzen von anderen Begriffen?
Genau, also grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass es keine wirklich einheitliche Definition von Energy Sharing gibt. Grundsätzlich wird unter diesem Begriff immer verstanden, dass man in irgendeiner Art und Weise gemeinschaftlich Strom erzeugt und auch verbraucht und das Ganze unter Nutzung des öffentlichen Netzes quasi geschieht. Also das ist so ein bisschen diese Grundidee. Wir arbeiten ja hier in der DENA ganz konkret an einem Projekt zu Energy Sharing. Dazu kommen wir ja sicherlich später noch. Und wir haben uns innerhalb von diesem Projekt auf eine Definition geeinigt, einfach damit wir quasi das, was wir machen, von anderen Definitionen abgrenzen können. Und wir haben uns dafür den Begriff Energy Sharing Community überlegt. Und zwar ist das eine Gruppe von lokal zusammenhängenden Personen oder auch kleinen und mittleren Unternehmen oder auch öffentlichen Einrichtungen, die eben unter Nutzung des öffentlichen Netzes gemeinschaftlich Strom erzeugen, nutzen und gegebenenfalls auch speichern. Und das Ganze eben im räumlichen Zusammenhang. Also im Prinzip heißt Energy Sharing Community bei uns einfach nur eine Gruppe, die eben diese Tätigkeit Energy Sharing betreibt. Und genau, das hat auch nichts zu tun mit dem Begriff, der ja auf europäischer Ebene geprägt ist, die Energy Community. Also es geht hier nicht um eine Rechtsform oder irgendwas, sondern es geht tatsächlich einfach nur darum, dass wir eben diese Gruppe an Personen und Akteuren, die Energy Sharing betreiben, benennen. Genau. Mhm.
Okay, wenn wir da jetzt nochmal so das große Ganze sehen, ist es ja manchmal einfach auch wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel? Warum machen wir denn das? Was ist das letztlich für ein Mehrwert auch für uns mit dem großen Ziel der Energiewende? Lässt sich das in wenigen Worten zusammenfassen? Was ist die Zielstellung?
Ja, ich glaube, in wenigen Worten ist tatsächlich schwierig, weil je nachdem, wen man fragt, bekommt man sehr unterschiedliche Zielstellungen genannt. Das geht von beispielsweise günstiger erneuerbarer Strom, aber auch über Resilienz oder auch Teilhabe am Ausbau der erneuerbaren Energien bis zu einer möglichen Zubausteigerung von erneuerbaren Energien, dadurch, dass einfach nochmal andere Anreize gesetzt werden. Und ein Punkt, der auch sehr viel diskutiert wird, ist das Thema Netzentlastung. Also die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass dadurch, dass der Strom erzeugungsnah verbraucht wird, quasi eine Entlastung des Netzes auf höheren Netzebenen stattfindet und im Idealfall sich eine Energy Sharing Community sich quasi auch netzdienlich verhalten kann und Netzengpässe reduziert werden können und dadurch auch eine Reduktion der Netzausbaukosten erreicht werden kann. Genau, also mit Blick auf diese ganz unterschiedlichen Zielstellungen haben wir bei uns im Projekt es so definiert, dass für Energy Sharing ganz klar diese Möglichkeit der Teilhabe am Ausbau der Erneuerbaren im Mittelpunkt steht und somit auch eben das oberste Ziel ist, weil durch Energy Sharing ja einfach ermöglicht wird, dass Akteure, die beispielsweise kein eigenes Dach zur Verfügung haben oder deren Dach nicht für Solaranlagen geeignet ist oder was auch immer, hier einfach die Möglichkeit haben, direkt bilanziell quasi am Ausbau der erneuerbaren Energien zu partizipieren und auch möglicherweise von günstigen Erzeugungspreisen zu profitieren. Und damit geht natürlich auch einher, dass möglicherweise durch diesen Anreiz, Energie lokal zu teilen, dass dadurch eben auch eine Zubausteigerung eventuell angereizt wird, dadurch, dass einfach beispielsweise Dachflächen irgendwie besser genutzt werden und da das volle Potenzial ausgeschöpft wird. Ich habe gerade schon gesagt, dieses Thema Netzentlastung wird auch sehr viel diskutiert. Hier ist festzustellen, dass es natürlich schön ist, wenn eine Energy Sharing Community auch etwas zur Netzentlastung beitragen kann und dadurch, dass eben vielleicht auch ein Anreiz entsteht, dass ich mein E-Auto lade, während gerade viel Solarstrom in der Solaranlage meines Nachbarn produziert wird. Also es ist zwar möglich und das wäre auch schön, wenn es dann flächendeckend so ist, aber wir sind der Meinung, dass auch ohne eine tatsächliche Veränderung des physikalischen Stromflusses Energy Sharing quasi vorliegt, weil ich beispielsweise persönlich habe null Haushaltsgeräte oder andere Anlagen, mit denen ich irgendwie eine Lastverschiebung ermöglichen könnte. Also das ist einfach nicht möglich, aber nichtsdestotrotz würde ich ja persönlich auch gerne dann an sowas teilnehmen und wenn ich an sowas teilnehme, aber nicht wirklich zu einer Verschiebung des Stromflusses oder der Last beitragen kann, ist es ja trotzdem Energy Sharing.
Es wird ja häufig diskutiert, ne, dass dann im Endeffekt oft die Personen mit einbezogen werden, gerade in diesen ganzen Energiewendeprozess, was irgendwie Investitionen und so weiter angeht, die ein Einfamilienhaus haben, wo du die Wärmepumpe einbauen kannst, wo du irgendwie Solar auf den Dächern installieren kannst. Genau, voll schön, ne, dass es da dann eventuell auch einfach Konzepte gibt, die ja, jeden Endverbraucher mit einbeziehen können.
Genau, ja. Ja, ich finde es total wichtig, gerade weil ich habe das Gefühl, wir sprechen total viel immer über Beteiligung und Akzeptanz, aber es gibt eigentlich sehr wenige Möglichkeiten, also für bestimmte Gruppen, sage ich mal, wenn man beispielsweise nur irgendwo zur Miete wohnt und kein eigenes Hausdach besitzt oder E-Auto oder was auch immer, gibt es eigentlich sehr wenige Möglichkeiten, tatsächlich so direkt vom, jetzt in dem konkreten Fall, Ausbau der Erneuerbaren zu profitieren und daran teilzuhaben. Und genau, wie gesagt, darüber wird immer gesprochen, aber es gibt eigentlich sehr wenige Möglichkeiten. Und deswegen finde ich dieses Konzept Energy Sharing so ja so schön, dass das hierdurch eben einfach ermöglicht wird und dass da auch ja nochmal so eine lokale Struktur quasi gefördert wird. Also es ist so, weiß nicht, wenn ich von meinem Bäcker oder was auch immer oder meinem Supermarkt nebenan den Strom beziehe, das fördert ja auch nochmal so eine lokale
Zusammengehörigkeit.
Zusammengehörigkeit,
ja, genau. Absolut, ja, absolut. Ja. Okay, ja. Jetzt haben wir direkt den absoluten Voll-Deep-Dive ins Thema gestartet. Sehr schön. Ich würde noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen zu Voraussetzungen von Energy Sharing. Jetzt haben wir ja gerade schon unterschiedliche Perspektiven beleuchtet. Okay, es gibt Energy Sharing, wo man auch direkt selber Strom produzieren muss. Du kannst aber eventuell auch einfach nur Teilhaber einer Energy Sharing Community sein, ohne dass du selber Strom produzierst und einfach nur den Strom nutzen von deinen NachbarInnen oder dem Supermarkt um die Ecke. Das ist ja jetzt dann bezüglich Infrastruktur wieder besonders spannend. Dann brauchst du ja selber individuell die Infrastruktur nicht mehr. Aber jetzt mal grundlegend zurückgebrochen auf den Ursprung, sag ich mal. Was bedarf es an Infrastruktur und welche Voraussetzungen müssen geschaffen sein, damit Energy Sharing in dieser Definition, die du jetzt gerade genannt hast, funktioniert?
Mhm. Ja, genau. Also ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, grundsätzlich, um jetzt Energy Sharing betreiben zu können, braucht es natürlich trotzdem irgendwo eine Erzeugungsanlage, vielleicht auch einen Speicher und Verbrauchsanlagen. Und die müssen alle in räumlicher Nähe zueinander sein. Wobei auch die Frage nach, was bedeutet eigentlich räumliche Nähe, noch so ein bisschen ungeklärt ist. Zumindest, wenn man sich bei uns den regulatorischen Rahmen anguckt. Und dann braucht es natürlich sowohl bei den Erzeugungs-, aber auch bei den Verbrauchsanlagen, braucht es intelligente Messsysteme, einfach um den um Erzeugung und Verbrauch aller beteiligten Anlagen auf Basis von 15-minütigen Intervallen zu messen und damit natürlich auch so eine Zeitgleichheit hergestellt werden kann, weil ich habe es ja eben schon mal gesagt, es wäre schön, wenn mein E-Auto dann lädt, während quasi Solarstrom produziert wird. Das Ganze muss aber natürlich auch irgendwie bilanziell dann so abgebildet sein, weil also, ja.
Und muss gesteuert werden.
Genau.
In irgendeiner Art und Weise und dafür brauchen wir die Analyse.
Genau, es muss erstmal gemessen werden auch, dass das überhaupt gerade passiert. Genau, also das braucht es. Und das Zweite ist dann natürlich auch die entsprechende Kommunikationssoftware, die quasi diese ganze Masse an Daten an andere relevante Akteure, insbesondere dann mit Blick auf die Marktkommunikation, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, potenziell Lieferanten, die müssen alle quasi wissen, wie viel wird denn da eigentlich gerade erzeugt und eingespeist, wie viel muss Strom muss eigentlich noch zum Beispiel zusätzlich geliefert werden, wenn gerade die Solaranlage keinen Strom erzeugt und so weiter. Also das heißt, diese ganzen Daten, die da gemessen werden, die müssen natürlich auch entsprechend kommuniziert werden und die Daten müssen natürlich auch irgendwie aufbereitet werden. Also beispielsweise für dann die einzelnen Teilnehmenden in der Energy Sharing Community wollen natürlich auch wissen, was passiert hier eigentlich gerade und wie ist denn gerade die Erzeugung, wie ist der Verbrauch. Genau, also es ist dann quasi einmal die Hardware mit dem intelligenten Messsystem und dann einmal die ganze Software- und Kommunikationstechnikseite, die da auch eine Voraussetzung für Energy Sharing ist.
Also eine komplette Datenwertschöpfungskette innerhalb einer Energy Sharing Community. Okay, du hattest es gerade schon mal kurz angesprochen bezüglich Stand in Deutschland. Wie ist denn der aktuelle Stand in Deutschland? Wie sieht's denn aus? Gibt es bereits Energy Sharing Communities und was für Variationen finden wir da aktuell?
Also jetzt gerade ist es in Deutschland so, es gibt vereinzelt Projekte, die Energy Sharing Communities umsetzen und wir in der DENA machen ja quasi auch genau das. Also wir setzen ein Pilotprojekt um, in dem wir die Einführung einer Energy Sharing Community und die Umsetzung testen. Und es gibt verschiedene von solchen Projekten. Grundsätzlich ist es aber aktuell so, dass die Umsetzung von Energy Sharing zwar möglich ist, aber es ist einfach sehr komplex. Zum einen hat man ja durch diese Nutzung des öffentlichen Netzes einfach einen sehr viel höheren Aufwand, um die einzelnen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten erstmal zu erheben und dann eben auch zu kommunizieren. Und daraus folgt halt auch ein viel höherer Abrechnungsaufwand quasi. Also alle Teilnehmenden innerhalb der Energy Sharing Community müssen ja dann alle Erzeuge und Verbräuche genau möglichst dann auch noch auf Basis von 15-minütiger Messung verrechnet werden. Und das ist natürlich erstmal einfach ein hoher Aufwand, der natürlich auch zu Kosten führt. Und das andere, was die Umsetzung zumindest komplex macht, sind das ist die Einhaltung von energiewirtschaftlichen Aufgaben und Verpflichtungen. Wenn ich beispielsweise als Prosumerin einen anderen Endkunden mit meinem Solarstrom beliefere, dann bedeutet das für mich, dass ich quasi automatisch als Lieferant gelte. Und das führt dann dazu, dass ich verschiedene energiewirtschaftliche Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen muss. Das ist beispielsweise, dass ich in der Lage sein muss, Reststrom, also quasi für die Zeit, wo meine Solaranlage keinen Strom erzeugt, Strom zu liefern, aber auch Ersatzstrom, falls meine Solaranlage eben nicht wie geplant Strom erzeugt, muss ich da also in der Lage sein, am Markt Strom zu beschaffen. Wir haben einmal also diese Nutzung des öffentlichen Netzes, die also dazu führt, dass man einfach einen viel höheren Kommunikations- und auch Abrechnungsaufwand hat. Und das andere sind eben diese Erfüllung der Lieferantenpflichten, die einfach auch sehr aufwendig ist und die man auch als Privatperson einfach gar nicht machen kann. Also für diese Lieferantenpflichten muss man eigentlich in irgendeiner Art und Weise mit einem beispielsweise Energieversorgungsunternehmen zusammenarbeiten. Genau, aber das Ganze führt natürlich dazu, dass sowohl Aufwände, aber auch Kosten einfach daraus resultieren. Und deswegen ist die Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt möglich, aber eben sehr komplex. Es gibt natürlich auch noch ähnliche dezentrale Versorgungskonzepte, die unterscheiden sich aber maßgeblich in einem Punkt, und zwar, dass da nicht das öffentliche Netz genutzt wird. Also es ist beispielsweise Mieterstrom, kennt man ja, oder auch die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, die im Solarpaket 1 geplant ist, findet aber quasi komplett hinterm Netzanschlusspunkt statt. Das bedeutet eben, dass dieser Netznutzungsfaktor einfach rausfällt und eben der Abrechnungsaufwand weniger hoch ist. Es gibt quasi schon andere Modelle, aber also Energy Sharing ist insbesondere dann nochmal durch die Nutzung des öffentlichen Netzes und eben zusätzlich diese Erfüllung der Lieferantenpflichten einfach nochmal eine größere Herausforderung in der Umsetzung.
Ja. Und gibt es denn einen Vorteil für diese Energy Sharing Communities, weshalb wir trotzdem dranbleiben sollten, die umzusetzen? Also wieso bleiben wir da so doll dran und sagen dann nicht, ja, dann lass uns doch einfach auf Mieterstrom gehen?
Ja, genau, da sind wir wieder bei diesem Punkt der Teilhabe, den ich ja zu Anfang schon mal gemacht habe, weil Mieterstrom und auch gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, hier nochmal ein kleiner Disclaimer, das ist natürlich jetzt gerade noch nicht eingeführt. Also das Ganze muss noch vom Bundestag und vom Bundesrat beschlossen werden. Deswegen gibt es die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung noch nicht, aber soll es hoffentlich dann bald geben. Diese beiden Konzepte beruhen darauf, dass du ja ein Dach dafür brauchst quasi, wo du auch Solaranlagen dann draufbauen kannst. Und das ist ja einfach nicht überall so. Und das ist, finde ich, der springende Punkt immer noch bei Energy Sharing, dass eben hier, egal ob du ein Dach, was statisch in der Lage ist, eine Solaranlage zu tragen oder nicht, hast, dass du hierüber die Möglichkeit hast, einfach an diesem Ausbau der Erneuerbaren teilzuhaben. Und ich meine, wir reden jetzt gerade immer sehr viel von Solar. Das Ganze wird natürlich auch im Kontext der Bürgerenergiegesellschaften, die ja gemeinsam Windparks betreiben, diskutiert, dass eben auch die dann bilanziell direkt diesen Strom aus den Windenergieanlagen beziehen können. Genau.
Okay, ja. Ja, sehr schön. Also da geht es dann tatsächlich auch einfach um den Anreiz für die Gesellschaft, daran teilzuhaben. Ja. Und das ist natürlich gerade für uns Großstädter besonders interessant. Lass uns doch nochmal, wir haben es jetzt schon so ein bisschen umrissen, nochmal Richtung Regulatorik und gesetzliche Hintergründe gehen. Also es gibt ja ein aktuelles EU-Recht, was sich mit diesem Thema beschäftigt, was wir auch schon in der letzten Folge angesprochen haben. Kannst du das nochmal kurz zur Aktualisierung hier für unsere Folge beleuchten? Worum geht's da genau und wie versucht dieses Gesetz Energy Sharing zu unterstützen beziehungsweise auch zu regulieren?
Genau. Ich weiß jetzt nicht, sprichst du von der Novellierung der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie oder jetzt. Soll ich noch mal ein bisschen weiter zurückgehen?
Nee, genau, darum geht's.
Ja, die EU hat sich auf eine Novelle der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie geeinigt und diese sieht eben vor, und das ist, glaube ich, der springende neue Punkt, also als erstes ist hier eine Definition, das erste Mal eine konkrete von Energy Sharing enthalten und als zweites ist eben Energy Sharing für sogenannte Active Customers vorgesehen und nicht mehr für beispielsweise Bürgerenergiegesellschaften, also die Renewable Energy Communities auf Englisch oder eben die Citizen Energy Communities, wie es vorher mal vorgesehen war, sondern jetzt kann quasi ohne die Bildung einer Rechtsform jeder Prosumer oder auch nur Consumer Energy Sharing betreiben. Und das ist der große Vorteil. Und aber die EU hat sich also auf diese Inhalte schon geeinigt. Und genau, es gibt hier noch ein paar Details für die Ausgestaltung. Das finde ich auch ganz interessant. Und zwar können beispielsweise kleinere Anlagen oder Haushalte, die eben kleinere Anlagen installiert haben, von den Lieferantenpflichten ausgenommen werden. Das hatte ich ja eben schon mal kurz erklärt, was die Lieferantenpflichten bedeuten. Und hier wird auch dem Mitgliedstaat noch sehr viel Spielraum gelassen. Also beispielsweise können die Schwellenwerte für Mehrfamilienhäuser von den Mitgliedstaaten auf zwischen 40 kW bis zu 100 kW festgelegt werden. Und ich meine, eine Anlage mit 100 kW Leistung, das ist schon ziemlich viel. Also ich frage mich ehrlich gesagt noch ein bisschen, wie das Ganze dann in der praktischen Umsetzung aussieht, wenn auch solche Anlagen von den Lieferantenpflichten ausgenommen werden, weil es braucht trotzdem irgendwie einen Akteur, der quasi die
Verpflichtung übernimmt am Ende, ne? Also wenn kein Strom vorhanden ist, für den Reststrom zu sorgen.
Das ist auch was Neues, was eingeführt werden soll, dass man, dass Mitgliedstaaten sicherstellen sollen, dass man mehr als einen Stromvertrag haben kann. Das ist aber im Prinzip das Gleiche wie das, was jetzt in der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung dann umgesetzt wird. Das bedeutet einfach, dass ich dann einen zweiten Stromvertrag abschließe über meine Reststromlieferungen. Aber es muss trotzdem eigentlich diese ganzen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten müssen trotzdem irgendwie innerhalb der Marktkommunikation kommuniziert werden, weil sonst, wenn ich beispielsweise als Prosumerin dir, du wohnst in der Nachbarstraße, dir bilanziell Strom zur Verfügung stelle, dann muss ja trotzdem der Netzbetreiber wissen, dass ich schon bilanziell dir Strom zur Verfügung gestellt habe. Sonst denkt der Netzbetreiber ja, okay, ich habe einfach nur Strom beispielsweise ins öffentliche Netz eingespeist und ich kriege dafür dann eine Vergütung, weil ich quasi, also die EEG-Vergütung, weil ich den Strom ja im Prinzip der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt habe und nicht dir direkt. Also dass diese Transaktionen stattgefunden haben und dass dieser Strom bilanziell dir gehört, das muss kommuniziert werden. Und ich bin mir ehrlich gesagt gerade noch nicht ganz sicher, wie das dann in der Umsetzung tatsächlich ist. Ich denke, irgendwie nochmal einen Energiedienstleister wird man hier dann trotzdem beauftragen müssen.
Der genau diese Korrespondenz zwischen den verschiedenen Akteuren übernimmt. Und ich meine, jetzt haben wir das auf EU-Ebene besprochen. Gibt es da auf der gesetzlichen deutschen Ebene noch Unterschiede? Also haben wir da noch andere Richtlinien und Regulatorik, die dieses Thema betreffen?
Deutschland hat tatsächlich zum Thema Energy Sharing ganz konkret noch nichts in nationales Recht umgesetzt. Das müssen Sie zumindest Stand jetzt, also die Richtlinie ist, wie gesagt, noch nicht formal von der EU auch beschlossen. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, in Deutschland ist es grundsätzlich möglich, Energy Sharing zu betreiben. Es ist einfach nur sehr komplex. Und deswegen folgt zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, also bevor diese EU-Richtlinie formal auch beschlossen ist, keine Notwendigkeit für den deutschen Gesetzgeber zu handeln. Was Deutschland gemacht hat, ist ja die Renewable Energy Communities umzusetzen in die deutschen Bürgerenergiegesellschaften, aber in diese Bürgerenergiegesellschaften fokussieren sich eben darauf, gemeinsam Windparks zu errichten und zu betreiben und zu besitzen und nicht diesen Strom auch bilanziell zu verbrauchen. Und ich persönlich gehe aber davon aus, dass wenn diese europäische Richtlinie, so wie sie jetzt gerade ist, beschlossen wird, dass da auf jeden Fall auch dann Handlungsbedarf für den deutschen Gesetzgeber draus erfolgt. Insbesondere, weil ja in dieser Richtlinie jetzt auch Details für Energy Sharing vorgesehen sind. Zum einen, dass Bürgerinnen und Bürger mehr als einen Stromvertrag haben dürfen, aber auch eben diese Ausnahme von Lieferantenpflichten für Haushalte. Insofern wird hier auf jeden Fall der deutsche Gesetzgeber auch tätig werden müssen. Ich bin gespannt, was Deutschland dann oder was hier auf nationaler Ebene dann passiert, was Deutschland dann daraus macht, weil insbesondere ja durch diese ganzen Aufwände, habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, also sowohl die Nutzung des öffentlichen Netzes, aber auch eben diese Lieferantenpflichten, die ja nach wie vor für größere Anlagen dann bestehen, entstehen einfach ja Kosten. Und zumindest Stand jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass die Umsetzung weiterhin sehr unattraktiv bleibt, solange es keine Förderung oder Privilegierung für Energy Sharing Communities gibt. Und ich glaube, das wird so ein bisschen der, das ist so ein bisschen die offene Frage, die sich mir noch stellt, ob hier der deutsche Gesetzgeber irgendeine Form von finanzieller Förderung oder Privilegierung für Energy Sharing Communities einführt und somit die Ausgestaltung dann sehr viel attraktiver machen würde. Also ich denke, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, genau der Knackpunkt, weil ich meine, über diese energiewirtschaftliche Ausgestaltung, da gibt die EU-Richtlinie sehr viel schon vor, aber insbesondere dieser Punkt zur Förderung, ich meine, die EU sieht keine Förderung explizit vor. Ich würde es aber so einschätzen, dass trotzdem Raum für eine Förderung oder Privilegierung besteht. Eventuell muss es dann beihilferechtlich von der EU auch freigegeben werden. Aber wir haben ja auch andere Beihilfen, die eben von der EU schon freigegeben worden sind. Und auch in anderen Ländern gibt es beispielsweise eine Reduktion der Netzentgelte oder ähnliche Konzepte, um einfach diese Extrakosten für Energy Sharing Communities dann zu decken. Verringern,
ja. Mhm. Ja. Du sprichst von anderen Ländern, wenn wir jetzt doch nochmal in den internationalen Vergleich gehen, auch wenn wir das in der letzten Folge in Spanien und England schon so ein bisschen beleuchtet haben, hast du da noch andere Beispiele, wo es spannende Konzepte gibt, von denen wir uns im Zweifel auch einfach was abgucken können, damit wir hier ein bisschen in die Geschwindigkeit kommen?
Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland blickt man immer ständig nach Österreich, wenn es um Energy Sharing geht. Genau, ich finde interessant, dass, also in der letzten Folge ging es ja um England und um Spanien und ich fand es selber auch total interessant, weil ich mich mit diesen beiden Ländern auch noch gar nicht so in der Tiefe befasst habe, weil wirklich in Deutschland die Diskussion oder der Blick geht immer nach Österreich, wenn man über Energy Sharing spricht. Genau, aber Österreich, bei denen sind Energy Sharing Communities schon sehr etabliert, würde ich sagen. Und die haben ein ganz interessantes Modell, wo eben je nach Netzebenen, die genutzt werden, dann die Netzentgelte reduziert werden. Also man hat quasi einmal dieses Konzept, das ist ähnlich der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung, was quasi hinter dem Netzanschlusspunkt stattfindet, wo man natürlich gar keine Netzentgelte zahlt. Dann gibt's aber die lokale erneuerbare Energiengemeinschaft, die eben auf Netzebenen 6 und 7 stattfindet, die eben dann vergünstigte Netztarife bekommen. Dann gibt's die regionale erneuerbare Energiengemeinschaft, die sich auf den Netzebenen 4 bis 7 abspielen. Die bekommen auch vergünstigte Netztarife, aber natürlich weniger als die dann quasi auf den unteren Ebenen. Dann gibt's noch die Bürgerenergiegemeinschaften, auf den Netzebenen 1 bis 7, also quasi österreichweit stattfinden. Die zahlen dann Netztarife in voller Höhe. Aber diese ermöglichen dann ja trotzdem, dass quasi zumindest bilanziell österreichweit Strom gemeinsam genutzt wird. Aber hier natürlich, also weil diese es steht ja in keinem räumlichen Zusammenhang mehr und insofern ist natürlich auch eine Reduktion der Netzentgelte nicht so richtig zu rechtfertigen. Genau.
Ja, absolut. Und ist sowas denkbar für Deutschland? So diese verschiedenen Modelle und kann man das theoretisch anpassen an ein deutsches System?
Also ich denke, grundsätzlich sind diese Modelle nach Netzebenen denkbar, insbesondere wenn wir in die politische Diskussion schauen, da geht es ganz oft entweder um so, ja, das heißt in den Vorschlägen, die hier vorliegen, öfters mal so Vor-Ort-Versorgung, wo es dann eher um Städte geht, wo dann einfach Solaranlagen errichtet werden und dann quasi lokal dieser Solarstrom verbraucht wird. Oder eben um Bürgerenergiegesellschaften, wo dann ja einfach Wind als Erzeugungsanlagen mit drin sind. Und hier reden wir aber von ganz anderen räumlichen Zusammenhängen und auch von ganz anderen Netzebenen, die hier genutzt werden. Und deswegen denke ich, grundsätzlich ist so ein Modell nach unterschiedlichen Netzebenen schon in Deutschland auch möglich. Wo ich immer ein bisschen dran zweifle, ist diese Reduktion der Netzentgelte als der richtige Weg. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass für uns Energy Sharing auch besteht, wenn man nicht das Netz unbedingt entlastet oder irgendwie eine Veränderung der physikalen Stromflüsse stattfindet. Und ich finde, die Reduktion der Netzentgelte, die impliziert aber immer, dass man zur Netzentlastung beiträgt. Und ich habe ja vorhin auch schon mal kurz das Beispiel genannt, wenn ich jetzt als Prosumerin Strom ins Netz einspeise und du bekommst den bilanziell, du veränderst aber dein Verhalten gar nicht oder du trägst nichts dazu bei, dass jetzt irgendwie das Netz großartig entlastet wird, dann ist es ja eigentlich kein Unterschied, ob ich den Strom einfach nur einspeise und dir bilanziell zur Verfügung stelle oder nicht. Und deswegen.
Das heißt, es ist theoretisch auch ein verändertes Verhalten meinerseits gekoppelt, dass ich aufgrund deiner Stromlieferung an mich ein anderes Gerät anschalte zu einem anderen Zeitpunkt. Das meinst du damit, oder?
Genau, also das wäre halt schön, wenn das passiert. Aber selbst wenn das nicht passiert, dann ist es ja trotzdem noch Energy Sharing. Und ich finde, deswegen ist aber so eine Reduktion der Netzentgelte einfach nicht so richtig gerechtfertigt, weil du trägst im Zweifel gar nicht dazu bei, dass das Netz entlastet wird. Und es macht keinen Unterschied, ob du bilanziell den Strom, den ich erzeuge, ob du den bilanziell nutzt oder nicht. Also aus Stromnetzperspektive, sage ich mal.
Das heißt, es muss eine darüberstehende Anreizgebung geboten werden, damit man trotzdem in so einem Modell teilhaben möchte. Also abseits von der Netzentgelt.
Genau. Ja, genau. Also weil noch der letzte Punkt, den ich zur Reduktion der Netzentgelte machen möchte, ist nämlich, dass ja auch die Netzentgeltsystematik inzwischen auch im Verantwortungsbereich der Bundesnetzagentur liegt. Und das bedeutet also, um diese Komplexität Netzentgelte oder um diese Systematik der Netzentgelte anzufassen, braucht es, glaube ich, sehr viel politischen Willen dahinter. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Netzentgeltsystematik dahingehend so anzupassen, dass das jetzt ausgerechnet für Energy Sharing Communities bestimmte Privilegien gibt. Ich halte das ehrlich gesagt für unrealistisch, zumal ja auch die, zumindest in der politischen Diskussion, immer wieder auch dynamische Netzentgelte gefordert werden. Und wenn ich jetzt hier eine Privilegierung für Energy Sharing Communities einführe im Sinne von reduzierten Netzentgelten, dann in 5 Jahren oder ich weiß nicht genau, was hier ein realistischer zeitlicher Horizont ist, aber sagen wir mal in 5 Jahren in 5 Jahren dynamische Netzentgelte eingeführt werden, dann verfällt ja quasi wieder dieses Privileg, was ich ursprünglich für Energy Sharing Communities geschaffen habe. Und insofern bin ich von dieser Reduktion der Netzentgelte nicht so richtig überzeugt, zumal, das ist jetzt aber auch der letzte Punkt dazu, ja auch viel mehr Anforderungen einfach an das Stromnetz, sowohl Übertragungsnetz als auch Verteilernetz gestellt werden. Es muss digitalisiert werden, es muss ausgebaut werden und irgendwer muss diese Kosten tragen. Und ich frage mich halt, ob das fair ist, wenn man dann ausgerechnet bei Energy Sharing Communities sagt, okay, ihr habt jetzt reduzierte Netzentgelte, weil dann muss einfach irgendjemand anders diese Kosten tragen. Und deswegen bin ich persönlich nicht so ganz überzeugt von den reduzierten Netzentgelten, auch wenn das viele andere fordern und auch wenn das beispielsweise mit Blick nach Österreich erstmal intuitiv erscheint. Genau, es gibt noch andere Punkte, bei denen man ansetzen könnte, wenn man über eine finanzielle Förderung oder irgendwie eine Art von Privilegierung nachdenkt. Das sind einmal die Reduktion der verbleibenden Abgaben und Umlagen. Da haben wir ja beispielsweise noch die KWKG-Umlage oder auch die Konzessionsabgaben und die Stromsteuer. Hier wäre ein Punkt, wo man ansetzen könnte. Es stellen sich natürlich hier aber auch ähnliche Fragen wie bei der Reduktion der Netzentgelte. Ist es gerechtfertigt, dass hier ausgerechnet Privilegierung eingeführt wird? Weiß ich nicht, das muss man diskutieren. Und beispielsweise mit Blick auf die Stromsteuer gibt es auch bereits eine Stromsteuerbefreiung, wenn die Anlage, also die Erzeugungsanlage 4,5 Kilometer von dem Verbrauch quasi entfernt ist. Ich finde diese Regelung, also diese Regelung finde ich sehr interessant, weil diese 4,5 Kilometer ziemlich wahllos
schwer
greifbar sind. Und ich habe das dann tatsächlich auch mal so ein bisschen nachverfolgt, wo eigentlich diese 4,5 Kilometer Grenze herkommt. Und tatsächlich basiert das einfach auf einem Einzelfall, wo der, ich glaube, der Bundesfinanzhof hat es irgendwann in 2004 oder so mal wegen einem Einzelfall entschieden, dass räumlicher Zusammenhang quasi 4,5 Kilometer Entfernung bedeutet, aber nur, weil es in diesem Einzelfall halt so war, dass es 4,5 Kilometer die Erzeugungsanlage von dem Verbrauch quasi entfernt war. Und ich finde das so ein bisschen absurd, dass wir uns jetzt immer noch an diesem Einzelfall orientieren, um räumlichen Zusammenhang zu definieren. Und zumal ja auch bei dieser Stromsteuerbefreiung gar nicht Netzebenen oder sowas mit berücksichtigt werden, ja. Und genau, also das wäre aber sowas anderes, wo man noch überlegen könnte, kann man hier irgendwelche anderen Abgaben und Umlagen reduzieren und damit irgendwie eine Privilegierung schaffen, wodurch dann quasi innerhalb der Energy Community die Extrakosten gedeckt werden können. Genau, wie gesagt, das sind auch hier gerade alles nur Gedanken. Also ich habe auch noch nicht die finale Empfehlung, was ist jetzt der richtige Weg. Es sind einfach nur so unterschiedliche Gedanken, die ich und die wir uns im Projekt auch so dazu gemacht haben. Weil das Letzte, was auch ein Vorschlag ist, der auch im politischen Diskurs viel diskutiert wird, ist eine sogenannte Energy Sharing Prämie. Der Vorschlag kommt eigentlich vom Bündnis Bürgerenergie. Und die Idee ist, dass innerhalb der Energy Sharing Community erzeugten und verbrauchten Strom zusätzlich eine Prämie gezahlt wird. Also dieser Vorschlag vom Bündnis Bürgerenergie, der basiert vor allem auf den Bürgerenergiegesellschaften. Das bedeutet, diese Prämie ist, glaube ich, vor allem auch so gedacht worden für dann eben die Betreiber, also Bürgerenergiegesellschaften, die dann Windparks betreiben, die dann diese zusätzlichen Kosten eben einfach durch diese Prämie decken. Was ich daran aber ganz charmant finde, also natürlich würde man jetzt erstmal denken, oh, extra Prämie, weiß ich nicht genau. Was ich aber daran ganz charmant finde, ist, dass wenn diese Prämie niedriger gestaltet ist als die EEG-Vergütung, also genau, ich kann ja, wenn ich beispielsweise Prosumerin bin und Strom ins Netz einspeise, kann ich ja auch einfach eine feste Einspeisevergütung für kleine Anlagen bekommen. Und wenn man diese Energy-Sharing-Prämie quasi niedriger gestaltet als die EEG-Vergütung, dann wird halt auch der Haushalt weniger belastet. Und das finde ich eigentlich ganz charmant und ich habe schon überlegt, ob man das irgendwie dann so verargumentieren könnte, dass das der zumindest fairere Weg ist im Vergleich zu der pauschalen Reduktion von Abgaben und Umlagen und weiterhin dann so Netzkosten und alles dann gleichmäßig verteilt sind. Genau, vielleicht ist auch irgendwie eine Mischform denkbar, aber genau, es gibt ja grundsätzlich diese drei Anknüpfungspunkte, einmal Reduktion der Netzentgelte, Reduktion anderer Abgaben und Umlagen oder eben eine separate Energy-Sharing-Prämie. Ich weiß nicht genau, was da am Ende der beste Weg ist, ehrlich gesagt, was ist fair, was ist auch überhaupt politisch umsetzbar, das kann ich gerade schlecht beantworten, aber ich denke, ohne irgendeine Art von Privilegierung oder Förderung wird dieses Konzept weiterhin ziemlich unattraktiv bleiben.
Ja, verstehe. Es klingt einfach nach einer ziemlichen regulatorischen Herausforderung und auch einfach nach einer extrem vielschichtigen Debatte, ne? Also da geht's halt nicht einfach, wir teilen hier mal kurz Strom, sondern es geht wirklich ins Detail. Und wo wir von Detail sprechen, würde ich jetzt noch einmal in das schöne DENA-Pilotprojekt einsteigen. Du hattest es jetzt schon diverse Male angedeutet und in einigen Sachen auch schon als Beispiel genannt, wie ihr da im Projekt mit umgeht. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie heißt das Projekt und was ist euer Ziel? Was habt ihr für einen Zeitrahmen, in dem ihr daran arbeitet? Und genau, wo seid ihr da gerade?
Das Projekt heißt Energy Sharing Communities Digital. Wir sagen dann ESC Digital. Und was machen wir hier genau? Also wir als DENA sind daran beteiligt als Projektsteuerung und Projektumsetzung. Und wir haben dann noch eine wissenschaftliche Begleitung durch IZT und Baum. Und wir haben dann eben einmal den praktischen Teil, der wird umgesetzt von Wunsiedel. Also da ist einmal das Stadtwerk Wunsiedel drin und noch verschiedene andere Praxispartner, beispielsweise Echnaton, die sind auch sehr aktiv in Österreich. Genau, die machen quasi diese ganze Abrechnung. Dann SE Trade und es geht GmbH. Also es sind alle so unsere Praxispartner, die die Einführung dieser Energy Sharing Community dann in Wunsiedel vor Ort umsetzen. Dann das Ganze wird noch begleitet von einem Expertenrat. Also am Ende dieses Pilotprojekts soll ein Leitfaden entstehen, der die Umsetzung von Energy Sharing Communities möglichst multiplizierbar macht. Und hier haben wir dann eben auch noch den Expertenrat, weil es uns sehr wichtig ist, ganz unterschiedliche Perspektiven einzufangen und vor allem auch ganz andere Gegebenheiten mitzudenken. Also ich habe jetzt gerade ja schon gesagt, wir haben jetzt viel über Solar geredet, aber uns ist ja total wichtig, dass da am Ende auch Empfehlungen bei rauskommen, die auch für eine Bürgerenergiegesellschaft, die einen Windpark beispielsweise betreiben, bei rauskommen. Und deswegen haben wir da also eben, um solche Aspekte noch mitzudenken, also einen Expertenrat noch dabei. Und genau, ganz konkret ist es so, dass wir in Wunsiedel das Stadtwerk ja mit dabei haben, was für uns total toll ist, weil das Stadtwerk Wunsiedel diese ganzen energiewirtschaftlichen Verpflichtungen übernimmt. Das habe ich vorhin auch schon mal kurz erklärt. Und alle Teilnehmenden der Energy Sharing Community haben sich jetzt dazu entschlossen, eine Genossenschaft zu gründen. Also wir haben das vorher nicht vorgeschrieben, sondern die haben sich quasi selber dazu entschlossen, diese Rechtsform zu wählen. Ich denke, ein Vorteil ist auf jeden Fall gegenüber keiner Rechtsform, dass man nicht einzelne Verträge mit allen aushandeln muss, sondern dass man im Rahmen dieser Genossenschaft, dass es da einfach feste Bedingungen gibt und denen kann man entweder eben beitreten und zustimmen oder nicht. Vielleicht noch kurz ein Satz zur Verbrauchs- und Erzeugungsstruktur. Also in Wunsiedel haben wir verschiedene Prosumer, also die vor allem Solaranlagen auf den Dächern haben und dann noch verschiedene Consumer, darunter auch Haushalte, ich glaube 2 oder 3 Gästehäuser und eine Brauerei.
Das heißt, das Ganze ist regionsspezifisch und auch mit ausgewählten AkteurInnen in dieser Genossenschaft, die eben Teil dann dieser Energy Community sind oder Energy Sharing Community, genau, das muss man differenzieren, genau.
Ja, also die Wunsiedler haben im Prinzip die komplette Kommunikation dazu übernommen und dann die Bürgerinnen und Bürger, die jetzt daran teilnehmen, die sind also freiwillig dabei. Aber es ist nicht so, dass wir das vorgeschrieben haben, sondern Wunsiedel hat sich damals dann, also es hat eine Ausschreibung für dieses Pilotprojekt stattgefunden und Wunsiedel hat sich dann mit diesen aktuellen Gegebenheiten eben beworben und jetzt findet quasi diese Gründung der Genossenschaft statt. Und dann begleiten wir Wunsiedel ein Jahr lang. Ich glaube, das läuft dann bis Ende dieses Jahres. Und dann wollen wir am Ende prüfen, ob beispielsweise tatsächlich ob die Energy Sharing Community tatsächlich zu einer Entlastung des Netzes hat beitragen können, was vielleicht auch eine geeignete Preisgestaltung ist innerhalb der Energy Sharing Community. Oder ob der Betrieb wirtschaftlich möglich ist und so weiter. Solche Fragen wollen wir dann versuchen, eben im Rahmen dieses Pilotprojekts zu beantworten. Und dann soll der Leitfaden, ich glaube, Stand jetzt Anfang 2025 dann fertig sein.
Ja, super. Okay, sehr spannendes Projekt. Und vor allem finde ich daran so schön, dass es so realitätsnah ist, ne? Also, dass es wirklich umgesetzt wird und nicht nur eine theoretische Ausgestaltung eines Konzeptes ist, sondern dass eben parallel wirklich auch ausgeführt wird. Dass freut mich total. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Erfolg bei dem Projekt und würde jetzt noch einmal fragen, was du denn bisher aus dem Projekt schon an Learnings so mitgenommen hast. Also was hast du das Gefühl, wo du so sagst, so, oh, das war mir so überhaupt nicht bewusst und für mich total prägend, wenn es um das Thema Energy Sharing Communities geht?
Ja, ich glaube, eine Erkenntnis, die ich generell zu diesem Thema hatte, war, dass es einfach sehr vielschichtig ist, dieses Thema, weil das greift in so viele Bereiche der Energiewende, sag ich mal, ein. Und es ist dann eben nicht nur Regulatorik, sondern es ist vor allem auch so diese ganz konkrete energiewirtschaftliche Ausgestaltung, aber auch dann eben Technik und Digitalisierung und auch natürlich, wenn man Verbraucherinnen und Verbraucher auch einbinden. Also es ist auch Kommunikation und das ist einfach sehr, also man muss hier sehr viele unterschiedliche Aspekte einfach mitdenken und ich finde hier den Austausch mit anderen Akteuren total wichtig und total hilfreich, weil ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich komme immer sehr stark mit so einer, mit so einem regulatorischen Hintergrund irgendwie und so politischer Blick. Aber ich habe mich vorher tatsächlich noch nie so in der Tiefe mit Energiewirtschaft befasst. Ja, Marktkommunikation, alles schon mal gehört. Und was ist eigentlich ein Lieferant? Was macht ein Bilanzkreisverantwortlicher und so weiter? Aber hier habe ich das erste Mal tatsächlich in der Praxis gesehen. Was bedeutet das eigentlich? Und genau, das ist eigentlich, glaube ich, so das größte Learning. Oder also nicht noch nicht mal nur Learning, sondern ich habe da einfach sehr viel Wissen und Erfahrung jetzt zu sammeln können. Und das ist, glaube ich, total wertvoll.
Jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung Ende der Folge, aber ich würde, weil das einfach auch so ein spannendes Thema ist, was aber eben auch zum Teil fast schwer verdaulich wirkt, weil es eben so viele Ebenen hat, zum Ende dieser Folge noch einmal unsere Keeper Facts aufkommen lassen und würde dich darum bitten, dass du die drei wichtigsten Fakten für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenfasst, die man zum Thema Energy Sharing Communities, ich betone jetzt nochmal in unserer Definition, auf jeden Fall im Kopf behalten sollte, um darüber diskutieren zu können und sich austauschen zu können.
Genau, also ich glaube, das erste ist auf jeden Fall die Zielstellung, also Energy Sharing kann Beteiligung am Ausbau der erneuerbaren Energien für eine breite Masse von sowohl Bürgerinnen und Bürgern, aber auch anderen Akteuren ermöglichen und somit eben auch zur Akzeptanz der Energiewende insgesamt beitragen. Und ich habe schon mal gesagt, dass wir zwar viel über Akzeptanz und Beteiligung sprechen, aber es gibt sehr wenige tatsächlich konkrete Möglichkeiten, eben am Ausbau der Erneuerbaren teilzuhaben. Und ich glaube, Energy Sharing kann hier einfach einen ganz großen Beitrag leisten. Also das vielleicht mal kurz nochmal zur Zielstellung. Zweitens, um Energy Sharing attraktiver zu gestalten, wird es vermutlich irgendeine Art von Privilegierung oder Förderung geben müssen, einfach um diese Mehrkosten, die durch diese Mehraufwände, zum einen eben Nutzung des öffentlichen Netzes, aber auch diese Lieferantenpflichten zu erfüllen, die da einfach anfallen. Und ich denke, der Gesetzgeber wird aber sowieso tätig werden müssen, wenn die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie so beschlossen wird, wie sie jetzt gerade vorliegt. Insofern bin ich gespannt, was der Gesetzgeber dann am Ende daraus macht. Der letzte Keeper-Fact ist, dass hier Energy Sharing wirklich ein gutes Beispiel ist, was nochmal zeigt, wie wichtig die Digitalisierung der Energiewende oder beziehungsweise hier ja auch des Stromsystems einfach ist. Also es braucht zum einen natürlich die intelligenten Messsysteme, aber es braucht einfach auch eben viel mehr. Ja, es braucht einfach die entsprechende Plattform und Software für den Umgang dieser ganzen, um diese Masse von Daten zu bewältigen und auch entsprechend zu kommunizieren.
Ja, absolut. Und eben auch nur die nötigen Daten zu erheben und gleichzeitig aber eben auch qualitative Daten zu erheben.
Ne? Ja, genau, ja.
Das ist auch immer die große Herausforderung, damit man dann nicht im Datenstrudel untergeht. Noch eine ganz kurze Prognose deinerseits. Wo siehst du denn Energy Sharing Communities in Deutschland in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt.
Vielleicht ist es auch eher ein, was wünschst du dir?
Ja. Ja, vielleicht eher ein, was wünsche ich mir? Ich würde mir natürlich wünschen, dass für einen Großteil zumindest der Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geschaffen wird, über Energy Sharing am Ausbau der Erneuerbaren teilzuhaben und somit natürlich auch mehr Verständnis und Akzeptanz insgesamt für die Energiewende geschaffen wird und somit eben auch insgesamt einen Beitrag zu, nicht nur zum Ausbau der Erneuerbaren, sondern an ganz vielen Stellen der Transformation und Veränderung, die ja die Energiewende mit sich bringt, einfach geschaffen wird und ja, genau, wir auf diese Weise die Energiewende insgesamt weiter voranbringen können.
Ja. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du hier warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und freue mich, dass wir uns auch so über den Weg laufen und nicht nur im Podcast-Studio. Genau, vielen lieben Dank dir und dann ja vielleicht bis nächstes Jahr mit neuen Projektergebnissen aus eurem Pilotprojekt.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und genau, ich berichte sehr gerne dann im nächsten Jahr, wie es gelaufen ist.
Sehr schön.